DW Menschen und Märkte.
Und damit willkommen zum Deutsche Welle Wirtschaftspodcast. Das sind jetzt einige unserer Themen. Schlappe für die EU-Kommission. Der Europäische Gerichtshof kippt die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung. Neue Produkte mit neuen Informationen, wie Industrie 4.0 die Welt verändern soll. Und sparen, um aus der Krise zu kommen. Im Iran will die Regierung Subventionen abbauen und Preise erhöhen. Mein Name ist Jörg Brunsmann. Die großen Krisen scheinen vorerst bewältigt. Der Internationale Währungsfonds, kurz IWF, hat heute seine neue Konjunkturaussichten präsentiert. Und dort finden die Experten für die globale Konjunktur so viele positive Worte wie lange nicht. Doch auch an Warnungen mangelt es nicht. Einzelheiten von Sabrina Fritz.
Der Internationale Währungsfonds hält an seiner Wachstumsprognose für dieses und das kommende Jahr fest. Die Erholung stabilisiert sich, erklärte der Chefvolkswirt der Organisation Olivier Blanchard kurz vor der Frühjahrstagung in Washington. Die Finanzexperten rechnen in diesem Jahr mit einem weltweiten Wachstum von 3,6%. Im kommenden Jahr sollen es 3,9% werden. Vor allem den USA, Großbritannien und Deutschland bescheinigt der IWF eine stabile Konjunktur. Die Risiken sind kleiner geworden, aber sie sind nicht verschwunden, so Chefvolkswirt Blanchard. Sorge bereitet dem IWF die niedrige Inflation in Europa und die Gefahr einer Deflation. Ein Rezept dagegen sei eine stabile Nachfrage, die durch Jobs und gute Einkommen entsteht. Auch die Lage in der Ukraine und Russland sieht man in Washington mit Sorge. Weitere Sanktionen könnten die russische Wirtschaft empfindlich treffen. Einzelheiten zur Lage in der Ukraine wollte der IWF nicht sagen, weil derzeit das Hilfspaket für das bankrotte Land geschnürt wird. Es soll um die 15 Milliarden Dollar schwer sein.
Sabrina Fritz berichtete. Der Europäische Gerichtshof hat heute die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung gekippt. Diese Richtlinie sieht vor, alle Telekom-Verbindungsdaten ohne Verdacht mindestens 6 Monate lang zu speichern. Das aber, so die Richter, greift zu tief in die Grundrechte der Bürger ein. In Deutschland gibt es vor allem positive Reaktionen auf das Urteil. Deutschland ist auch das einzige Land der EU, das die Richtlinie bisher nicht umgesetzt hat. Und das, obwohl die EU-Kommission ordentlich Druck gemacht hat. Am Stammsitz der EU in Brüssel muss man sich mit dem Urteil jetzt erst einmal auseinandersetzen. Einzelheiten von Malte Pieper.
Es ist eine komplette Breitseite für die EU-Kommission. Manch ein Beobachter nennt es gar vernichtend, was die Luxemburger Richter da in ihr Urteil geschrieben haben. Wenn ohne Grund die Daten von jedem Bürger gespeichert werden, also wann er, mit wem, von wo aus, wie lange telefoniert oder gemailt hat oder im Internet gesurft ist, dann geht das entschieden zu weit, so der klare Tenor. Denn aus diesen Daten lasse sich ein Bewegungsprofil von jedem von uns erstellen, lasse sich auf die Gewohnheiten des täglichen Lebens rückschließen, ohne dass ausreichend gesichert wäre, dass diese Daten nicht in falsche Hände geraten, betonen die Richter am Europäischen Gerichtshof. Seitenlang begründen sie, warum diese Richtlinie der Europäischen Union, gegen die mehr als 10.000 Bürger aus Irland und Österreich vor die Gerichte gezogen sind, warum diese Richtlinie eine Katastrophe ist. Und es dauert nur wenige Sekunden, bis in Brüssel dann auch die ersten begeisterten Reaktionen eintreffen. Beispielsweise von Alexander Graf Lambsdorff, FDP-Spitzenkandidat bei der Europawahl. 2010 hatte das Bundesverfassungsgericht bereits in Deutschland die Vorratsdatenspeicherung gekippt und Lambsdorffs Partei war es, die noch zu Zeiten der schwarz-gelben Regierung verhinderte, dass es eine Neuregelung gibt, sehr zum Unwillen der EU.
Ich freue mich über dieses Urteil. Es bestätigt die Auffassung der FDP, dass die Richtlinie nichts bringt, sie verhindert keine Straftaten und gleichzeitig greift sie viel zu tief in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger ein.
Die Grünen sprechen sogar vom Urteil des Jahres. Ganz ähnlich die Reaktionen in Berlin. Hier atmen vor allem die auf, die ohnehin ihre Schwierigkeiten mit der Vorratsdatenspeicherung haben. Allen voran Bundesjustizminister Heiko Maas, SPD.
Damit haben wir eine neue Situation. Es gibt keine Richtlinie mehr, die wir umsetzen müssen. Es drohen keine Vertragsstrafen mehr. Und deshalb gibt es auch keinen Grund, jetzt schnell ein neues Gesetz vorzulegen.
Man wolle das Urteil nun genau auswerten und dann mit dem Koalitionspartner der Union völlig neu diskutieren, verkündete SPD-Minister. Was wohl erwartbar bei CDU und CSU auf wenig Gegenliebe stößt, die seit Monaten darauf drängen, schnell die Vorratsdatenspeicherung auch in Deutschland einzuführen, um schwere Kriminalität wirksam zu bekämpfen, heißt es immer wieder. In einer ersten Reaktion verkündete auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière, CDU.
Ich dränge auf eine rasche, kluge, verfassungsgemäße und mehrheitsfähige Neuregelung.
De Maizière verweist auf den genauen Tenor des Urteils, denn die Luxemburger Richter haben heute mitnichten die Vorratsdatenspeicherung per se verdammt. Vielmehr schreiben sie, Vorratsdatenspeicherung sei durchaus möglich beim Kampf gegen schwere Kriminalität. Nur handwerklich verdammt schlecht sei eben die beklagte EU-Richtlinie gewesen, denn weder sei genau definiert, was schwere Kriminalität ist, die solch einen Eingriff in die Bürgerrechte zulässt, noch gäbe es den sogenannten Richtervorbehalt, dass also erst ein Richter diese Datensammlung genehmigen muss. Sie sei in jedem Fall auf das notwendige Maß zu beschränken. Genug Arbeit also, sowohl für die Koalitionspartner in Berlin als auch für die EU-Kommission, die nun eine völlig neue Richtlinie schreiben muss. Bis die dann in Kraft ist, dürften wir bereits das Jahr 2015 schreiben.
Mit neuen Begriffen sind Unternehmen ja heute schnell zur Hand. Da wird eine Revolution ausgerufen, ein technischer Durchbruch, der sich dann am Ende doch nur als kleiner Schritt herausstellt. Diesmal könnte es anders sein, auch wenn der Begriff das nicht unbedingt ahnen lässt. Der liegt nämlich genau in dieser Tradition der hochtrabenden Vokabeln. Industrie 4.0, das soll die Zukunft sein, wird auf der gerade laufenden Hannover-Messe verkündet. Dass es wirklich so sein könnte, sieht man daran, dass die Maschinenbauer selbst, die betrifft das Thema als erstes, Druck machen. Es geht bei Industrie 4.0 um die stärkere Verzahnung von Maschinenbau und IT-Branche. Der Computer übernimmt die Regie und die Maschinenbauer wollen sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Wie Produkte der Zukunft durch die Entwicklung verändert werden könnten, aus Hannover berichtet Insa Wrede.
Schon dreimal in der Geschichte gab es industrielle Revolutionen. Erst haben die Dampfmaschinen, später die Fließbandproduktion, dann die Einführung von Computern die Produktion grundlegend verändert. Nun soll die vierte industrielle Revolution folgen, unter dem Schlagwort Industrie 4.0. Dahinter steht die Idee, dass alles miteinander vernetzt ist. Dinge, Menschen, Maschinen. Produkte beispielsweise sollen von Anfang an einen speziellen Chip mit sich tragen, der alles über das Produkt weiß. Er teilt den Maschinen mit, wie sie das Produkt produzieren sollen. Er weiß, wie das Produkt verpackt wird, wie es die Logistikkette durchläuft. Er merkt frühzeitig, wann das Produkt kaputt geht und leitet diese Information schon mal an den Hersteller weiter, der dann für Ersatz sorgt. Und am Ende trägt der Chip auch die Information mit sich, wie das Produkt recycelt wird. Aber nicht nur die Dinge, auch Maschinen und ganze Fabriken sollen miteinander vernetzt werden. Das kann beispielsweise helfen, Klemmleisten günstiger zu produzieren. Sie sehen nicht besonders spektakulär aus, sind aber in jedem industrialisierten Steuerstrang zu finden.
Das ist ein sehr, sehr individuelles Produkt, das heute nur in Handarbeit hergestellt werden kann. Und wir zeigen das hier, wie dieses Produkt in einer Massenfertigung praktisch hochautomatisiert erzeugt wird. Wir greifen dabei wesentliche Themen der Industrie 4.0 auf, wie zum Beispiel die Wandlungsfähigkeit. Das heißt, Produktionsanlagen, Maschinen können sich selbstständig an sich wechselnde, verändernde Rahmenbedingungen anpassen. Zum Beispiel Produktvarianten produzieren, die zum Zeitpunkt der Entwicklung dieser Maschine noch gar nicht bekannt waren.
Erklärt Roland Bent, Geschäftsführer von Phoenix Contact auf der Hannover Messe. Die Produktion von individuellen Produkten zu Bedingungen der Massenfertigung, das soll die Kosten niedrig halten und so auch den Standort Deutschland sichern. In diese neue Welt der Herstellung gehören auch Roboter, die immer enger mit den Menschen zusammenarbeiten und die sollen möglichst wenig Energie verbrauchen. Manchmal müssen sie sogar erst springen lernen auf dem Weg in die Zukunft. Ein solches Roboter-Känguru stellt das Unternehmen Festo vor. Wofür das gut sein soll?
Vom Känguru kann man eine ganze Menge lernen, denn ein Känguru ist extrem energieeffizient. Und die Energieeffizienz ist ja nun auch ein Thema in der Automatisierungstechnik, denn wir wollen ja nicht zu viel Energie einsetzen für die Handhabung in der Produktion. Und das Känguru hat eben diese Eigenschaft, beim Absprung rauszufedern und wieder einzufedern bei der Landung. Und diese Energie kann für den nächsten Sprung schon wieder genutzt werden. Und wir übertragen das in technische Systeme,
erklärt Heinrich Fronzek von Festo. Wenn beispielsweise Roboter schwere Lasten in der Produktion bewegen und dann abbremsen müssen, könnte die Energie, die bei solchen Abbremsmanövern entsteht, gespeichert und wieder nutzbar gemacht werden. Beim Aufeinandertreffen von Mensch und Maschinen ist natürlich Sicherheit ein großes Thema. Während heute Roboter meist in Käfigen agieren, in die Menschen gar nicht hineinkommen, werden sie in Zukunft viel enger mit Menschen zusammenarbeiten. Daher müssen Roboter lernen, auszuweichen oder abzubremsen, wenn sie Gefahr laufen, mit einem Menschen zu kollidieren. Auch hier arbeitet Festo an möglichen Lösungen und stellt in Hannover Ballons vor, die sanft in einem von Infrarotkameras abgesteckten Luftraum schweben. Selbst in chaotischen Situationen stoßen sie nicht zusammen, da sie einander ausweichen. Eine Anwendung in der Praxis gibt es bislang noch nicht, sagt Fronzek.
Wir bringen solche Ideen, um auch von den Besuchern Anwendungen zu hören, die wir dann gemeinsam weiterentwickeln können. Weil wir haben nicht immer eine Lösung, aber häufig finden wir eine. Vielleicht erinnern Sie sich, dass wir mal mit dem Elefantenrüssel als Roboter kamen. Jetzt stehen hier hinten fertige Roboter, genau mit dieser Rüsselkinematik.
Viele Ideen und Wege führen in die Fabrik der Zukunft, von der schon seit ein, zwei Jahren in Hannover gesprochen wird und in der noch eine Weile gefeilt werden muss.
Industrie 4.0 ist eine übergreifende Vision, die wir in voller Schönheit vielleicht erst in 10 Jahren erreicht haben werden, als Ganzes und auch im Wechselspiel verschiedener Hersteller und Anwender.
Meint Peter Terwisch, Vorstand von ABB, einem der führenden Unternehmen für Energie- und Automatisierungstechnik. Um die Vision voranzubringen, braucht man vor allem anerkannte technische Standards. Und wer diese Standards setzt, hat gute Chancen, einen Vorsprung in der Technologie zu gewinnen. Zu schnelles Vorpreschen hält Terwisch allerdings nicht für sinnvoll.
Was noch fehlt, ist die übergeordnete Informationsarchitektur. In dem Bereich glaube ich, dass wir tatsächlich auch noch Zeit brauchen, zwischen den Anwendern und den Herstellern uns auf Mechanismen zu einigen, wie das nachhaltig auch zu standardisieren ist. Wenn wir da zu früh standardisieren, dann standardisieren wir das Falsche. Sind wir zu spät, verpassen wir den Zug.
Insgesamt stehen aber die Chancen für Deutschland gut, sich in der 4. industriellen Revolution zu behaupten, meint Heinrich Fronzek von Festo.
Deutschland hat klar den Vorsprung, kommend von der Produktionstechnologie, kommend von höchst qualifizierten ingenieurwissenschaftlichen Bereichen, die uns weiterbringen, kommend von einer sehr dynamischen Informationstechnologie und eben Internet- und Kommunikationsmöglichkeiten nutzend. Alles zusammen hat Deutschland ein Alleinstellungsmerkmal, was ausbaufähig ist und uns auch in Zukunft durchaus eine Anschlussfähigkeit bescheren kann.
Bleibt nur noch das Datennetz, das ebenfalls ausgebaut werden muss. Schon heute unken so manche Experten, dass allein wegen der umfangreichen privaten Nutzung die Kapazität des Datennetzes nicht reichen könnte. Kommen nun auch noch Datenströme aus Fabriken dazu, muss das Kommunikationsnetz entsprechend ausgebaut werden. Aber es wird sich lohnen, meint der Bundesverband der Informationswirtschaft Bitkom und das Fraunhofer-Institut IAO. Sie gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft durch die 4. industrielle Revolution bis 2025 zusätzlich um mindestens 1,7% pro Jahr wachsen könnte.
Inser Wrede berichtete. Der Liter Benzin kostet im Iran umgerechnet 15 Cent. Die Preise für Treibstoffe liegen damit aber deutlich unter den Produktionskosten. Also auf Dauer kann es so nicht weitergehen. Die Regierung Rouhani plant deshalb, die Spritpreise schrittweise zu erhöhen. Gas, Wasser und Strom sind bereits um bis zu 25% teurer geworden. Gleichzeitig sollen die gewaltigen staatlichen Subventionen zurückgefahren werden, um die iranische Wirtschaft zu reformieren. Das Volk muss irgendwie mit den Preissteigerungen klarkommen. Reinhard Baumgarten.
Die Inflationsrate im Iran ist kürzlich unter 40% gesunken. Die Regierung Rouhani spricht von ersten Erfolgen. Weitere müssen folgen, soll die kriselnde iranische Wirtschaft wieder in Fahrt kommen. Dazu bedarf es vieler schmerzhafter Maßnahmen. In den kommenden Tagen will die Regierung zahlreiche Preiserhöhungen bekannt geben. Unglücklicherweise hat die Regierung keine Alternative, erklärt dazu der Politologe Sadegh Sibah Kalam von der Uni Teheran. Es ist bittere Medizin. Wir mögen es nicht, bittere Medizin zu nehmen, aber wir müssen. Ein Liter Benzin kostet gegenwärtig umgerechnet 15 Cent. Das ist deutlich unter den Produktionskosten. Der Iran verfügt über die viertgrößten weltweit bekannten Ölvorkommen. Doch die Ölförderung liegt bei nur rund 2,5 Millionen Fass am Tag, wovon gut 1 Million exportiert wird. Die Regierung wendet jährlich etwa 60 Milliarden Dollar auf, um Sprit, Gas, Strom, Wasser und Transport zu subventionieren. Die Gas-, Wasser- und Strompreise sind bereits um bis zu 24% angehoben worden. Wir haben keine Wahl. Wir müssen das schlucken, sagt der 60-jährige Hassan in Teherans Norden. Ich bin Rentner und ich bin an sowas gewöhnt. Wir haben schon vieles aus unserem Leben gestrichen. Die Erhöhung der Bus- und Metropreise ist hart für die unteren Schichten, stellt Khalil fest, der im Ölministerium arbeitet. Aber es ist unumgänglich. Die Regierung muss durch direkte Zahlungen an Arme und die Erhöhung von Gehältern den Schock einigermaßen ausgleichen. Ob das gelingen kann, ist fraglich. Unter Präsident Ahmadinejad sind bereits etliche Subventionen abgebaut worden. Anschließend zahlte der Staat pro Kopf eine Kompensation von umgerechnet $45 aus, die aufgrund der rasanten Geldentwertung mittlerweile nur noch $15 wert ist. Die Zahl der Empfänger, klagte jüngst Vizepräsident Eshaq Jahangiri, habe deutlich die Zahl der Einwohner Irans überstiegen. Für die Regierung sind die Preiserhöhungen und der Subventionsabbau ein Balanceakt. Der 65-jährige Präsident muss das Ruder herumreißen, soll die Wirtschaft des Landes keinen Schiffbruch erleiden. In den öffentlichen Haushalten klaffen riesige Löcher, die irgendwie gestopft werden müssen. Es sei noch zu früh, um etwas über mögliche Erfolge der neuen Regierung sagen zu können, meint der Rentner Hassan. Und er ist skeptisch. Ich glaube nicht, dass schnelle Ergebnisse erwartet werden können. Bis heute ist auf jeden Fall nichts Spürbares passiert. Ich habe keine Verbesserung bemerkt. Die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage gehört zu den Prioritäten der Regierung Rouhani, auf die noch gewaltige Aufgaben und viel Arbeit warten.
Reinhard Baumgarten berichtete. Und das war der Deutsche Welle Wirtschaftspodcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Jörg Brunsmann.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.